Zu Beginn möchte ich eine nette Weihnachtsfabel vorlesen. Ich nehme an, einige werden sie kennen, aber es macht einfach viel Freude, sie zu hören. Um die Weihnachtszeit saßen die Tiere beieinander und diskutierten über den Sinn des vor ihnen liegenden Festes. Die Frage lautete: Was ist die Hauptsache an Weihnachten? Das ist doch klar, meinte der Fuchs, Gänsebraten. Mir ist Schnee wichtiger, sagte der Eisbär, viel Schnee. Und dabei kam er ins Schwärmen. Ach, nichts ist schöner als weiße Weihnachten. Das Reh warf ein, ich brauche aber einen Tannenbaum, sonst ist es nicht richtig Weihnachten. Ja, stimmte die Eule zu, aber nur nicht so viele Kerzen darauf. Schön schummrig und gemütlich muss es sein. Stimmung ist die Hauptsache. Aber mein neues Kleid muss man sehen, ließ sich der Pfau vernehmen. Wenn ich kein neues Kleid bekomme, ist für mich kein Weihnachtsfest. Vergesst nicht den Schmuck, krächzte die Elster. Zu Weihnachten kriege ich immer Schmuck. Ein Armband, einen Ring, eine Kette oder eine Brosche. Das ist für mich das Wichtigste. Na, ihr seid gut, brummte der Bär. Wo bleiben denn die Süßigkeiten? Wenn es den Stollen nicht gibt und das Marzipan und all die anderen süßen Sachen, dann verzichte ich auf Weihnachten. Macht's doch wie ich, sagte der Dachs. Pennen, das ist das einzig Wahre. Weihnachten heißt für mich mal richtig ausschlafen. Und saufen, ergänzte der Ochse, mal richtig einen saufen und dann pennen. Aber dann schrie er mit einem Mal laut, aua, denn der Esel hatte ihm einen kräftigen Tritt versetzt. Du Ochse, denkst du denn gar nicht an das Kind in der Krippe? Da senkte der Ochse beschämt den Kopf und sagte, ja, richtig, das Kind in der Krippe. Das ist doch eigentlich die Hauptsache. Er schwieg einen Augenblick und dann fragte er den Esel, was meinst du, ob das die Menschen eigentlich wissen? Ja, eine interessante Frage, was ist die Hauptsache an Weihnachten? Ich nehme an, wir haben bei mancher Stelle geschmunzelt, weil wir sagen, es ist uns durchaus vertraut, was da gesagt wird. Weihnachten, ein Fest, auf das man sich lange vorbereitet, plant, was soll ich schenken, was soll ich mir wünschen, wen lade ich eventuell ein, wie soll ich das dekorieren, was gibt es zu essen? Ja, eine lange Planung, aber die Frage ist, wie sieht eigentlich die Planung Gottes aus für Weihnachten? Erstaunlicherweise ist die noch viel länger. In Epheser 1 heißt es, dass wir in Christus erwählt sind vor Grundlegung der Welt. Da fängt die Planung schon an. In Christus erwählt vor Grundlegung der Welt. Dann geht es weiter in 1. Mose 3. Da ist diese Geschichte von diesem Sündenfall im Garten Eden, wo die Schlange Eva verführte. Und dann sagt Gott der Schlange sein Gerichtsurteil, das ist jetzt nicht wörtlich, aber fast wörtlich, wo er sagt, der Nachkomme der Frau wird dir den Kopf zertreten, du aber wirst ihn in die Ferse stechen. Interessant ist, da ist die Rede von dem Nachkommen der Frau. Wenn jemand das Alte Testament mal liest, wird er viele Geschlechtsregister finden, aber da geht es immer um Männer. Der Mann hatte den Sohn und der hatte den Sohn und der und der. Und hier ist die Rede von dem Nachkommen der Frau. Schon ein versteckter Hinweis, dass der Mann an dieser Stelle nicht die Rolle spielte wie sonst. Ja, und dann heißt es, er wird der Schlange den Kopf zertreten, aber sie wird ihn in die Ferse stechen. Das heißt, hier wird ein sterbender Sieger angekündigt. Wenn er der Schlange den Kopf zertritt, stirbt die Schlange. Wenn sie ihn aber vorher in die Ferse sticht, stirbt er auch. Wir wissen, dass im Leben Jesu sein Tod nicht nur das Ende des Lebens war, sondern das Ziel seiner Sendung. Ja, dann gibt es einen Vers, den viele vielleicht sogar halb auswendig können. Micha 5, Vers 2. Da heißt es, und du, Bethlehem, die du klein bist, unter den Städten Judas, aus dir soll mir der hervorgehen, der in Israel Herr sei, dessen Ursprung in der Ewigkeit ist. Da soll also der Messias geboren werden in Bethlehem. Das ist ein kleiner Ort direkt vor den Toren von Jerusalem. Und interessant ist, Sie kennen kein Hebräisch, der Name Beth heißt das Haus und Lechem heißt Brot. Also der Ort heißt Brothaus, man könnte vielleicht auch sagen Backofen, wie auch immer, Backhaus. Und interessant, Jesus sagte später von sich, ich bin das Brot des Lebens. Das heißt, das Brot des Lebens wird in ein Brothaus zur Welt gebracht. Aber dann heißt es ja, sein Ursprung ist in der Ewigkeit. Das heißt, der da geboren wird, ist nicht nur 9 Monate unterwegs, sondern sein Ursprung ist in der Ewigkeit. Das heißt, es gab ihn schon vor seiner Geburt. Er wurde nur in dieser Geburt Mensch. Galater 4, Vers 4 heißt es, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Finde ich interessant. Wir haben ja unsere Zeitrechnung inzwischen umgestellt auf die Geburt Jesu, wenn es auch lange nach seiner Geburt erst geschah, durch diesen Papst Gregor den Großen, der das machen ließ durch einen Mönch. Der hat es auch nur leicht verrechnet. Jesus ist etwa 4 Jahre vor Null geboren. Aber immerhin, in der ganzen Welt geht es um diese Rechnung nach der Geburt Jesu. Nach der Geburt wird gerechnet oder sogar vor der Geburt, wenn man rückblickend datiert. Also ein gewaltiger Einschnitt. Nachher werden wir das Lied singen, Stille Nacht. Das kennen Sie alle auswendig wahrscheinlich. Und da heißt dieser schöne Vers, der Retter ist da. Jesus, der Retter ist da. Dazu lese ich jetzt aus Matthäus 1 ein paar Verse über diese Weihnachtsgeschichte ab Vers 18. Mit der Geburt Jesu Christi aber verhielt es sich so. Als seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, fand es sich, ehe sie zusammengekommen waren, dass sie vom Heiligen Geist schwanger war. Weil indessen Josef, ihr Mann, rechtschaffen war und sie doch nicht in Schande bringen wollte, gedachte er, sie heimlich zu entlassen. Doch als er diesen Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles jedoch ist geschehen, damit erfüllt würde, was vom Herrn durch den Propheten gesprochen worden ist, welcher sagt, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben, was übersetzt heißt Gott mit uns. Als aber Josef vom Schlaf erwacht war, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie einen Sohn geboren hatte, und er gab ihm den Namen Jesus. Ja, das ist interessant. Christ, der Retter, ist da, singen wir ja nachher. Und hier ist auch die Rede davon, dass dieser Sohn Jesus heißen soll, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dazu Beispiele von 3 Personen, wobei ich eine dieser 3 Personen kenne, die anderen nur schriftlich kennen. Das erste ist eine Person, die in Obertshausen eigentlich eine große Rolle spielen sollte, obwohl sie niemand kennt. Ein Professor Dirks, der wohnte früher mal in der Alexanderstraße, das ist diese Straße, die zum Schwimmbad führt, und galt nach dem Krieg als der Vater des modernen Computers. Denn er besaß ein Patent auf eine Magnettrommel, die damals in jedem Computer war. Ja, aber ehe so ein Patent angemeldet wird, muss es ja eine Entwicklung geben. Und die hat er natürlich durchgemacht. Und dann kam der spannende Tag, an dem er sein Gerät vorgeführt hat. Stellen Sie vor, Sie sind jetzt alle geladene Gäste. Hier vorne findet die Vorführung dieser Maschine statt. Und Sie warten jetzt auf die Daten, die sie ausspucken wird. Und dann schauen Sie und schauen und schauen und stellen fest, da kommt ja nur Unsinn raus. Nichts Gescheites. Alles Mist. Ja, ich stelle mir vor, das war relativ peinlich, diese Vorführung. Was war geschehen? Er ließ dann das Gerät überprüfen. Er wusste ja, dass es eigentlich funktioniert. Sein Mechaniker hat es vorher auch überprüft und hatte 2 Drähte, die richtig verlötet werden sollten, über Kreuz verlötet. Und dadurch war alles falsch. Interessant ist, dass Gott ja nicht nur durch ein Wort in der Bibel redet, der kann auch Maschinen gebrauchen, um zu reden. Und an diesem Tag war dieser Professor Dirks tief betroffen von seiner Maschine, nicht nur, weil die nicht funktioniert hatte, sondern er sagte, ist völlig klar, 2 falsch verlötete Drähte produzieren Dinge, die falsch sind. Aber ich tue doch leider auch Dinge, die falsch sind in meinem Leben, aber ich weiß nicht, wo die Ursache liegt. Und dann fragt er seine Freunde, wie geht es euch? Und jeder sagt, zum Glück passiert es ja nicht dauernd, sondern nur ab und zu. Aber wir müssen auch zugeben, es gibt in unserem Leben Dinge, die sind nicht in Ordnung. Die haben wir noch nicht mal geplant, aber die sind so gelaufen. Und so hat er viele Gespräche geführt. Nach 2 Jahren kam er in Kontakt mit jungen Christen in Frankfurt. Die luden ihn ein in einen Hausbibelkreis, wo er dann mit ihnen anfing, in der Bibel zu lesen und feststellte, dass da ein Begriff genannt wurde, der heißt Sünde. Ein innerer Programmfehler. Das heißt, von Geburt an hat keiner von uns Gott im Herzen. Von daher steuert er sein Leben mehr oder minder selbst. Und das geschieht leider nicht immer so, dass es funktioniert. Aber er hat dann weitergelesen. Und da gibt es so eine schöne Stelle, Johannes 1, Vers 12. Da heißt es, wie viele Jesus aufnahm in ihr Leben, den gab er Macht, Kinder Gottes zu werden. Das hat er dann getan, Jesus in sein Leben aufgenommen, sozusagen ein neues Programm bekommen für sein Leben. Und das hat sein Leben von innen her erfüllt. Er hat dann lange Prozesse mit IBM geführt, weil die sein Patent benutzt haben, aber deutsche Patente nach dem Krieg zählten gar nichts. Und deshalb haben sie ihm auch nichts dafür bezahlt. Als er den Prozess dann gewonnen hat, mussten die dann viele Dollar nachbezahlen. So wurde er also über Nacht ein wohlhabender Mann und ist dann nach Amerika ausgewandert. Insofern habe ich ihn leider nicht kennengelernt. Aber ich kenne jemanden, der in Amerika ihn getroffen hat. Hier aus unserem Ort sogar. Und der hat dann von ihm sein Glaubenszeugnis gehört, wie er eigentlich durch seine eigene Maschine ins Wagen kam, aber auch eine Lösung gefunden hat. Und derjenige sagte, oh, das war jetzt mal kein Pastor, der mir das erzählt hat, der wird dafür nicht bezahlt. Und er hat dann kurze Zeit danach sein Leben auch Jesus anvertraut und ist mit ihm auch heute noch unterwegs. Finde ich einfach schön zu sehen, wie so aus einer Spur die nächste kommt, wie so ein Dominostein den nächsten in Bewegung setzt. Ja, die nächste Person lernte ich kennen, heißt mit Vornamen Teresa, eine junge Dame aus Kroatien. Ihr Vater kam als Fußballspieler nach Deutschland und sie selber war auch sehr sportlich, hatte also einige Hessenmeistertitel in verschiedenen Leichtathletikdisziplinen errungen als Jugendmeisterin und spielte gern Basketball. Da war sie mit 19 Jahren auf so einem Turnier und konnte vorher nicht schlafen. Sie schlief noch mit einer anderen jungen Dame zusammen im Zimmer. Das heißt, sie schlief nicht, aber sie war zusammen. Und die hatte vorher irgendwie ihr Zimmer ausgemistet, sagte, ich habe da so einen Berg von Zeug, was ich nicht mehr brauche. Falls dich irgendwas interessiert, nimm es dir, es gehört dir. Und da sie nicht schlafen konnte, entdeckte sie, dass oben auf dem Berg ein Buch lag und griff es und siehe da, es war die Bibel. Die hatte sie sonst eigentlich, soweit ich weiß, noch nie in der Hand. Und wie es der Zufall will, schlug sie dann so die Bergpredigt auf, Matthäus 5, folgende. Da stand unter anderem, liebet eure Feinde. Dachte sie, ich werde verrückt, eure Feinde lieben. Das ist ja völlig unmöglich. Aber sie las dann noch ein bisschen weiter. Am nächsten Tag war dann ein entscheidendes Basketballspiel. Und da wurde sie von einer Gegnerin übel gefoult. Sagte, normalerweise würde ich jetzt mit einem versteckten Foul antworten. Aber ich habe ja gestern gelesen, liebet eure Feinde, das will ich doch mal ausprobieren. Ob das auch geht ohne ein verstecktes Foul. Und siehe da, das Spiel ging sehr gut weiter. Und sie stellte fest, das scheint doch irgendwie zu funktionieren. So hat sie diese Spur dann verfolgt, die Bibel besser kennengelernt. Allerdings im katholischen Bereich, ging damals noch in die Schule. Im katholischen Bereich wurde die Bibel gelesen, im evangelischen leider nicht. Und so hat sie gesagt, ich will das Buch besser kennenlernen. Und blieb dann auf dieser Spur, ist später in einen Orden eingetreten, war ja eine sehr sportliche Dame, vielleicht haben Sie in der Bildzeitung was von ihr gelesen, es war nämlich eine skateboardfahrende Nonne, die hier in Hanau mit Straßenkindern gearbeitet hat, hat so ein eigenes Musical geschrieben, mit denen aufgeführt. Inzwischen hat sie sogar einen kleinen Orden selber gegründet, wir hatten sie hier mal zu Gast in der Gemeinde. Eine Frau, die unwahrscheinlich viel Liebe und Freundlichkeit ausstrahlt. Sie wird heute auch als Sprecherin zu Management-Schulungen eingeladen, als Motivationstrainerin. Ist allerdings eine Dame, die also ein relativ kräftiges Bild abgibt. Ich sah sie gerade vor kurzem in einem Fernsehinterview und da sagte sie, ein nettes Beispiel, sagte ein Junge zu mir, weißt du, warum du so dick bist? Damit die ganze Liebe Gottes in dir Platz hat. Ja, fand ich ein tolles Kompliment. Und wer sie kennt, muss sagen, so ist es auch. Ja, ich denke an jemand anderes. Die Älteren unter uns werden ihn noch kennen, einen brasilianischen Fußballspieler, von denen ja ab und zu einige Brasilianer Christen sind, mit dem Namen Jorginho. Er lebt auch heute noch, aber spielt nicht mehr bei uns Fußball. Und ich erlebte ihn dort in einer Sportschau, das heißt nur im Fernsehen, wo der Reporter ihn fragte: Wir haben ja gehört, dass Sie ein gläubiger Mensch geworden sind. Sagen Sie, macht das Leben denn da noch Spaß? Finde ich schon mal eine interessante Frage, aber so denken ja viele Leute. Und er sagte: Natürlich, es macht erst recht Spaß. Früher habe ich meine Frau oft betrogen. Jetzt bin ich ein treuer Ehemann und wir führen eine wunderbare Ehe. Früher hatte ich ab und zu Probleme mit Alkohol. Das spielt überhaupt keine Rolle mehr. Ich habe eine innere Freude. Da brauche ich keine Suchtmittel mehr, um mich irgendwie aufzuputschen. Ja, und interessant war, er war dann später ja auch Mannschaftskapitän in einer Mannschaft. Und wenn sie ein Spiel machten, überreichte er dem anderen Spielführer nicht nur einen kleinen Wimpel, sondern auch immer eine Bibel. Dort, wo er war, gründete er regelmäßig einen Bibelkreis für Fußballspieler. Und ich denke an einen Fußballspieler, der dabei zum Glauben kam. Der war dann später ein Torwart bei der Frankfurter Eintracht. Aber auch er sagte: Fußball ist für mich ganz wichtig, aber viel wichtiger ist für mich dieses neue Leben mit Jesus. Und das finde ich insofern schön, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es gab eine Zeitenwende. Und wenn Jesus in das Leben von einem Menschen kommt, gibt es in seinem Leben auch eine Zeitenwende. Die Zeit davor und danach. Als Pfarrer unterrichtet man auch in der Schule und da habe ich meine Schüler mal gefragt: Sag mal, wo wohnt der liebe Gott? Die waren 5. und 6. Schuljahr, also noch nicht so ganz oben. Ja, der wohnt natürlich im Himmel, klar. Ja, wo wohnt er denn sonst noch? Das ist ja ein bisschen weit weg. Ja, in der Kirche. Sagte ich, da kriegt der Arme ja nur einmal in der Woche Besuch. Ja, wo wohnt er sonst noch? Und dann kamen sie dahin: Eigentlich will er in unserem Herzen wohnen. Und sagte ich, das ist die richtige Antwort. Ja, ich stelle Ihnen jetzt eine Frage, die können Sie gerne auch mit nach Hause nehmen. Nämlich die Frage ist: Was ist ein Christ? Müssen Sie nicht jetzt beantworten, das würde zu lange dauern. Ich nehme an, viele von Ihnen haben auch mit Amerikanern schon zu tun gehabt. Wenn Sie einen Amerikaner fragen würden: Was ist ein Deutscher? Kriegen Sie oft so eine Schablone: Einer, der Lederhosen anhat, Bier trinkt, Sauerkraut isst und Weißwurst. Ja, interessant, aber ich habe nicht gefragt, was er tut, sondern was ein Deutscher ist. Wurde gar nicht beantwortet, denn diese Lederhosen kann ich auch einem Eskimo anziehen und er kann auch Sauerkraut essen, aber deshalb ist er kein Deutscher. Ein Deutscher ist jemand, der die deutsche Staatsbürgerschaft besitzt und, sage ich mal, von deutschen Eltern geboren wird, wobei inzwischen gibt es natürlich auch Migrationshintergrund, dann ist er trotzdem ein Deutscher in einem gewissen Sinne. Ja, was ist ein Christ? Ich behaupte mal, wenn Sie die Frage jemand stellen, werden Sie in 95% der Antworten nicht hören, was er ist, sondern was er tut. Ja, ein Christ ist jemand, der Nächstenliebe übt, der in die Kirche geht, der betet, der nicht so viel schlechte Dinge tut, ab und zu Geld spendet. Lauter Dinge, die er tut. Das kann aber auch jeder andere tun. Ja, was ist ein Christ? Die Antwort ist furchtbar einfach. Ein Christ ist ein Mensch, in dem Jesus Christus lebt. Kolosser 1, Vers 27 heißt es: Christus in euch ist die Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit. Und da Christus nicht zufällig in mir lebt, sondern nur, wenn ich ihn darum bitte, dass er in mein Leben kommt, hängt das natürlich auch an meiner Willensentscheidung. Es gab oder gibt bei uns einen bekennenden Atheisten, einen gewissen Mr. Dawkins, der ganz aggressiv Atheismus verbreitet. Und er sagte: Religion ist ein Märchen für die, die Angst vor der Dunkelheit haben. Dann hat ein anderer englischer Mathematikprofessor gekontert, ein Herr Lennox, der sagte: Atheismus ist ein Märchen für die, die Angst vor dem Licht haben. Ja, fand ich sehr gut gekontert. Wenn Jesus in mein Leben kommt, kommt auch Gottes Licht in mein Leben. Das hat sehr viel Positives zur Folge, aber auch manche Veränderungen. Ich weiß nicht, wie Ihnen das geht. Ich habe mal einen Freund mitgenommen in meinem Auto und in dem Moment, wo er einstieg, stellte ich fest, wie dreckig mein Auto ist. Ja, das war auch vorher so, ist mir aber nicht aufgefallen. Jetzt sah ich es plötzlich mit den Augen des Freundes und schämte mich. Ich nehme an, viele von Ihnen spielen ab und zu das sogenannte Klingelspiel. Das heißt, es klingelt bei Ihnen, Sie schauen durchs Fenster und sehen da draußen jemand stehen, den Sie unbedingt reinlassen müssen. Und jetzt haben Sie 20 Sekunden Zeit, da verschwindet die Zeitung im Nachbarzimmer, das leere Gras verschwindet schnell noch in der Küche, die Schuhe verschwinden vom Fußboden und bis derjenige reinkommt, ist es ziemlich glatt im Zimmer. Ja, warum ist es so? Weil wir die Wohnung plötzlich mit den Augen des Besuchers sehen und dann gefallen uns die Dinge, die so umherliegen, nicht mehr so sehr. Wenn Jesus in unser Leben tritt, dann kommt das Licht Gottes, das Licht seiner Liebe. Aber wir fangen auch an, manchmal Dinge zu sehen, die uns dann nicht mehr so gefallen wie vorher, die wir verändern. Nicht, dass sie alle schlecht sind, aber die wir einfach vielleicht woanders hinschieben, weil wir einen neuen Inhalt haben. Ja, finde ich sehr schön. Glauben verändert Menschen, indem sie die Liebe Gottes erfahren und ich denke auch ein Stück weit weitergeben, indem sie auch Vergebung erfahren. Dieser Professor Dirks war ja entsetzt auch über Dinge, die in seinem eigenen Leben schiefgelaufen waren. Wenn Jesus im Leben ist, räumt er mit der Vergangenheit auf. Da kriege ich ein freies Feld. Und es bedeutet auch, denen zu vergeben, die mich verletzt haben. Ich nehme an, heute Abend sind sicher noch viele unter uns, die von irgendjemand verletzt wurden und vielleicht auch sagen, das kann ich nicht vergeben. Das kann durchaus sein. Aber wenn Sie Christus bitten, in Ihr Leben zu kommen, Christus in Ihnen kann das vergeben und kann auch Sie dazu befähigen. Und dort, wo Vergebung ausgesprochen wird, ist es so, wie wenn ein Schiff entladen wird, es steigt nach oben und hat eine vermehrte andere Fahrt. Ja, vorhin, als ich kam, hörte ich gerade dieses schöne Lied der Posaunen, das kennen Sie alle auswendig, so ein Volkslied, alle Jahre wieder kommt das Christuskind auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind. Ich finde es ein sehr nettes Lied, was man sehr gerne und gut singen kann. Der Inhalt ist natürlich absolut nicht biblisch, denn Jesus sagte ja, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Also ich komme nicht einmal im Jahr wieder vorbei, ich bin jeden Tag da. Und das wünsche ich Ihnen. Die Hauptsache an Weihnachten ist Jesus. Und nachher singen wir gleich Stille Nacht, Heilige Nacht. Ganz am Ende bei diesem Lied heißt es, das Lied wird meistens in der dritten Person gesungen, ja über dieses Kind. Und am Ende heißt es, Christ in deiner Geburt. Und das finde ich toll, da wird Jesus angesprochen. Dass wir nicht nur sagen können, in Gedanken, stille Nacht, heilige Nacht, was damals war, sondern was heute ist. Jesus ist nicht nur eine historische Person, sondern eine gegenwärtige Person. Ich rede jeden Tag mit ihm, freue mich darüber und wünsche auch Ihnen solch ein offenes Herz, seine Liebe und sein Licht in Ihrem Leben. Herr Jesus, hab herzlichen Dank, dass du hier unter uns bist. Danke, dass du nicht nur in die Welt gekommen bist, sondern auch bereit bist, in unserem Leben Wohnung zu nehmen. Darüber lobe ich dich. Bete, dass du jeden segnest, der hier unter uns ist und ihn in der Weise führst, wie du es möchtest, was für ihn in deiner Liebe möglich ist. So lobe ich dich und gebe dir die Ehre. Amen.